Domradio weltweit.
Also eigentlich fahren wir dann zum Flughafen und suchen uns da eine Reise aus.
Wir informieren uns höchstens im Reisebüro und so weiter.
Also wir erkundigen uns meistens im Internet, was am günstigsten ist, und dann buchen wir es über das Reisebüro.
Es ist endlich wieder die schönste Jahreszeit, die Reisezeit. Denn Verreisen ist ja der Deutschen liebstes Hobby. Und wir nehmen Sie heute mal mit auf eine ungewöhnliche Art Urlaub, nämlich Verreisen mit dem internationalen Kolpingwerk. Da kommt man nicht nur rum und lernt Dinge kennen, die man vielleicht am Ballermann nicht gesehen hätte. Man unterstützt auch noch eine gute Sache. Also Verreisen und Gutes tun, wie das funktioniert und wohin, das ist heute unser Thema hier. Der andere Urlaub, Verreisen mit Kolping. Ich bin Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Sie hören Domradio, die Sendung weltweit, und wir verreisen heute mit dem internationalen Kolpingwerk. Und dann nehmen wir Sie jetzt mit in ein Örtchen, das Weinliebhabern auf jeden Fall ein Begriff sein dürfte, weil es nämlich untrennbar mit dem Anbau einer Rebsorte, nämlich Sauvignon Blanc, verbunden ist. Die Rede ist von dem Städtchen Durbanville, keine 20 Autominuten von Kapstadt entfernt. Und da können Touristen mitten in den südafrikanischen Weinbergen Ruhe tanken und die einzigartige Natur bestaunen. Ein guter Ort also für ein Gästehaus von Kolping. Tobias Fricke berichtet.
Wer die Weinroute von Kapstadt aus nimmt, kommt an Durbanville vorbei. Sofort erkennbar am markanten Tigerberg, der sich in der Region erstreckt, benannt nach seinen schwarzen Tupfern, die an ein Leopardenfell erinnern lassen. Hier werden die besten Weine der Region angebaut, und so stehen zahllose Rebstöcke ordentlich aneinandergereiht an den Hügeln der Berge. Umgeben von Palmen und mit Blick auf den Tafelberg am Horizont liegt mittendrin das Kolping-Gästehaus mit eigenem Swimmingpool und gemütlicher Atmosphäre. Manager Billy Masetti beschreibt, was seine Herberge von anderen Standardhotels in der Region unterscheidet.
The difference is, I think, the welcome that you receive.
Das erste ist die Begrüßung der Menschen, die im Hotel einchecken, und auch ihre Betreuung vor Ort. Wir versuchen hier ein Stück Heimat zu schaffen und mehr zu sein als nur ein Hotelbetrieb. Und das zweite ist, dass die Menschen, die bei uns ihren Urlaub verbringen, damit auch indirekt soziale Projekte vor Ort unterstützen. Denn das Kolping-Gästehaus ist in viele der Hilfsmaßnahmen für benachteiligte Familien von Kolping Südafrika involviert. Wir versuchen, eine bessere Gesellschaft in diesem Lande zu schaffen.
Lives of poor people in South Africa.
One, two, three, and one, two, three, and one.
Eine dieser Hilfen für Kinder und Jugendliche ist dieser Tanzkurs im Städtchen Düsseldorf im Südwesten Südafrikas. Hier wippen 13 kleine Mädchen und Jungen im Takt. In ihrer Freizeit organisiert Sophia Isiao von der örtlichen Kolpingsfamilie diese Stunden mehrfach in der Woche.
Omdat unsere kleine Gemeinschaft hier ist,
wir veranstalten diese Tanzstunden, um so wenigstens ein paar Kinder von der Straße zu holen, weg von all dem Alkohol und den Drogen.
Neben dieser Freizeitbeschäftigung für Straßenkids unterstützt das Gästehaus Kolping in Durbanville außerdem einen Kindergarten und Werkstätten für Jugendliche in Südafrika. Gäste, die bei Kolping in Durbanville einchecken, können also indirekt Gutes tun. Außerdem lernen Sie hier nicht nur die typischen Touristenattraktionen kennen, denn zum Service des Hauses zählt es auch, den Besuchern einen Einblick in die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort zu geben. Und so hat Gästehausmanager Billy Masetti einen besonderen Tipp parat.
I would recommend people to visit the townships.
Ich würde jedem Besucher empfehlen, die Townships zu besuchen. Ich selbst komme aus einer solchen Siedlung. Klar, da gibt es zwar eine hohe Kriminalitätsrate, aber die Regierung unternimmt viel, um das einzudämmen. Und da gibt es viele kleine Geschäfte, die entstanden sind. Und nur allein dadurch, dass ausländische Gäste die Townships besuchen, die kleinen Unternehmen wahrnehmen und vielleicht etwas kaufen, ist schon viel getan.
Sie hören die Sendung weltweit hier bei uns im Domradio, und wir sprechen ja heute hier pünktlich zur Ferienzeit darüber, wie man mit dem Kolpingwerk Urlaub machen kann. Orte und Kolpinghäuser rund um den Globus, die haben wir hier im Laufe der Sendung ja auch schon vorgestellt. Und auf der Internetseite kolping-familienurlaub.de, da gibt es auch ganz explizite Angebote für Familien. Guido Gröning ist Geschäftsführer des Verbandes der Kolpinghäuser in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Herr Gröning, Sie sagen auf Ihrer Seite oder Sie schreiben auf Ihrer Seite, Sie sehen sich als Alternative zum Familienhotel. Was ist denn der Unterschied? Warum sollte man oder warum könnte man als Familie darüber nachdenken, mit dem Kolpingwerk einen Familienurlaub zu planen?
Also eine ganz klare Aussage ist die, dass bei uns Familien treffen. Das heißt, das wird in Familienhotels durchaus ähnlich sein. Nur bei uns ist es so, dass wir halt ein Konzept haben, was sehr stark darauf abhebt, in diesem Urlaub auch wirklich andere Menschen zu treffen und vor allen Dingen auch Zeit zu haben. Also es ist so, dass man im Prinzip auf eine Anlage trifft, die natürlich landschaftlich reizvoll gelegen ist, wo man sehr viele Angebote im Bereich der Freizeitgestaltung vorfindet. Man kann natürlich wandern, Radfahren, Nordic Walking, schwimmen. All das, was einem so an Dingen einfällt im Kreativbereich, kann man viel unternehmen durch Töpferkurse. Es gibt Kleinkunstbühnen. Es gibt unheimlich viel Möglichkeit, Zeit mit gleichgesinnten Familien, Kindern, Jugendlichen zu verbringen. Möglichkeiten, dort auch dann ins Gespräch zu kommen und dort auch ja Erfahrungen auszutauschen und soweit auch ein Stück weit ja Lebenserfahrung neu zu machen und auch neu mit nach Hause mitnehmen zu können.
Wie muss man sich diese Ferienorte vorstellen? Nennen Sie mal als Beispiel ein paar Ziele und ist das vergleichbar mit Hotelzimmern und Apartments oder ist das eher so, geht das in Richtung Jugendherberge oder gibt es das von bis?
Also wir haben durchweg einen guten Hotelstandard. Das heißt, das sind alles familiengerechte Zimmer oder Apartments, sodass auch die Möglichkeit besteht, mit mehreren Kindern Urlaub zu machen. Das gilt natürlich auch für die Verpflegungsangebote, die sich eben sehr regional auch ausrichten. Wir haben einen Schwerpunkt von Häusern eben in Bayern. Das zieht sich vom Bayerischen Wald ganz im Osten über Südbayern, sprich am Voralpenland bis hin zum Allgäu. Dann haben wir Häuser in der Mecklenburgischen Seenplatte und im Eichsfeld am Rande des Harzes, in Duderstadt ist das, und in Vogelsberg, also im Mittelgebirge Vogelsberg, das Vogelsbergdorf, das ist das einzige Haus, was eben durch eine Bungalow-Struktur sich etwas abhebt von den anderen Häusern, die wirklich eher so einen Hotelcharakter haben.
Also die Standards sind so ganz normal, wie man das auch in anderen Angeboten erhält. Wie sieht es denn aus mit den Preisen? Also was ist zum Beispiel mit Menschen, die sich das nicht leisten können oder die viele Kinder haben, wo es dann irgendwann auch echt anfängt, teuer zu werden?
Also erstmal haben wir, wie wir meinen, eine gute Preisstruktur, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis abbildet. Und es gibt vor allen Dingen, das ist uns ganz wichtig, es gibt keine Zuschläge, keine Saisonzuschläge. Das heißt, der Preis ist über das Jahr im Wesentlichen gleich, der verändert sich nicht in den Ferienzeiten. Und es gibt halt sehr günstige Nebenkosten, damit sind vor allen Dingen halt Getränke gemeint, die halt nahezu zum Einkaufspreis erhältlich sind. Und es gibt halt noch in 8 von 16 Bundesländern Zuschüsse für Familien, die halt in ihrem Einkommen nicht so stark sind, dass sie sich den Urlaub erlauben können, wenn man sich im Prinzip für einen Urlaub in einem bestimmten Haus interessiert.
Das heißt, auch sozial schwächere Familien haben die Möglichkeit, rauszukommen. Genau. Können sich dann bei Ihnen Informationen holen und Sie helfen
genau.
Dann weiter.
So ist das.
Familienurlaub mit dem Kolpingwerk. Auch das geht und vorgestellt hat uns das Guido Gröning. Er ist der Geschäftsführer des Verbandes der Kolpinghäuser in Deutschland. Herzlichen Dank für die Informationen.
Sehr gerne.
Domradio, die Sendung weltweit, läuft heute hier und unser Thema ist Verreisen und zwar mit dem internationalen Kolpingwerk. Ja, und wie man seinen Urlaub gestaltet, das hängt ja nun ganz stark von den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen ab. Wer sich in den freien Tagen erholen will, Kraft tanken und wenn es geht auch noch ein bisschen Sonne tanken will, der ist mit einem Strandurlaub und einem guten Buch meistens schon bestens bedient. Es gibt aber auch diejenigen, die nicht so auf Pauschaltourismus stehen und die Land und Leute kennenlernen wollen. Und eine Möglichkeit, in eine fremde Kultur einzutauchen und neue Menschen kennenzulernen, sind Workcamps. Das internationale Kolpingwerk, das bietet solche Workcamps an und bei mir im Studio ist Simone Fuchs. Sie ist nämlich Referentin für internationale Jugendbegegnungen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Fuchs, was genau ist ein Workcamp? Arbeiten und Urlaub, wie geht das zusammen?
Ein Workcamp ist eine 2- bis 4-wöchige Gruppenreise, die von einem ehrenamtlichen Projektleiter oder einer Leiterin begleitet und betreut wird. Ziel dabei ist es, die Gastkultur und die Menschen vor Ort kennenzulernen und eine Zeit lang den Alltag mit ihnen zu teilen. Und das Ganze läuft dann so ab: circa 4 Wochen vor Reisebeginn gibt es einen 3-tägigen Workshop, bei dem die Teilnehmenden Informationen zum Reiseland, der Kultur, zum Projekt bekommen, die anderen Teilnehmenden und auch die Projektleitung natürlich kennenlernen. Und dann, das ist das Besondere auch daran, dass man gemeinsam in das Projekt startet. Das heißt, man trifft sich am Flughafen und reist dann eben zusammen ins Projekt und verbringt 3 Wochen zusammen im Projekt. Das kann eine soziale Einrichtung sein oder auch eine Kirchengemeinde, eine Dorfgemeinschaft oder zum Beispiel auch eine Kolbingsfamilie. In der Regel wird dann immer vormittags, ja, sag ich mal, 3 bis 4 Stunden gearbeitet, und zwar auch an einem sozialen Projekt. Das kann zum Beispiel ein Kinderheim oder eine Schule sein, in dem man Unterricht gestaltet oder Kinder betreut, ein ökologisches Projekt, zum Beispiel im Regenwald mitmacht, handwerklich beim Bau von der Schule mithilft. Dann ist es so, dass nachmittags hat man dann Zeit mit der Partnergruppe, eben gemeinsam eine Freizeitgestaltung zu organisieren und zu unternehmen und natürlich auch Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Die Wochenenden können auch für Ausflüge genutzt werden. Und das Ganze passiert eben immer zusammen mit der Partnergruppe oder der Dorfbevölkerung. Das ist immer von Projekt zu Projekt verschieden.
Das heißt aber, man ist im Grunde genommen auch da untergebracht. Sie sagen gerade, der Kontakt zur Partnergruppe oder zur Dorfbevölkerung ist sehr eng. Ist man auch bei denen untergebracht?
Richtig.
Oder wohnt man schön im Drei-Sterne-Hotel um
Nein. die Ecke? Nein, man wohnt nicht im Drei-Sterne-Hotel um die Ecke, sondern man sollte bereit sein, eben sich auf einfache Unterkünfte einzulassen. Das können zum Beispiel Gastfamilien sein, was natürlich den Kontakt zur Bevölkerung intensiviert. Es kann aber auch jetzt mal sein, dass man im Gästehaus von der Pfarrei als Gesamtgruppe untergebracht wird. In der Regel ist man auch nicht alleine untergebracht, da muss man keine Angst haben, sondern dann zu zweit oder zu dritt in Gastfamilien. Aber es kann schon sein, dass man sein Zimmer dann eben mit Gastgeschwistern teilen muss.
Sie haben jetzt gesagt, möglicherweise Mehrbettzimmer, einfache Unterkunft und auch noch Arbeiten im Urlaub. Es gibt genug Menschen, die sich dafür entscheiden. Warum sollte man sowas machen? Ist ja erstmal ungewöhnlich.
Also man sollte das machen, wenn man zum Beispiel nicht nur Lust auf Party- und Strandurlaub hat, sondern wenn man eben einmal ein Land, eine Kultur ganz anders kennenlernen möchte als ein Pauschaltourist. Und zwar ist natürlich das Tolle daran, dass durch die gemeinsame Arbeit mit den Jugendlichen oder eben der Dorfbevölkerung kommt man ganz leicht miteinander in Kontakt. Also man hat ein Ziel vor Augen, also zum Beispiel den Bau von der Schule oder die Gestaltung von Unterricht. Und dieses Ziel gilt es eben zu erreichen. Dabei entstehen Probleme, das heißt, man muss auch miteinander kommunizieren, also man muss seine Fremdsprache benutzen. Man hat aber natürlich auch Spaß beim Arbeiten miteinander, man unterhält sich, man erzählt sich was voneinander, man lernt einander ganz anders kennen, als wenn ich im Hotel Urlaub mache und am Strand einen Beachboy kennenlerne, der mir was verkaufen möchte. Also da komme ich in ganz andere Kommunikationsebenen, wenn ich eben an einem Workcamp teilnehme, wenn ich eben die Offenheit mitbringe und das möchte. Also ich kann dann halt Freundschaften schließen, erfahre aber eben auch viel über Hintergründe, Traditionen und Lebensweisen der Menschen.
Sie haben gerade schon die Kommunikation mit den Menschen vor Ort angesprochen. Wie notwendig sind da Sprachkenntnisse? Also Englisch kann ja jeder mehr oder weniger vielleicht. Wie wichtig ist es aber, wenn ich nach Lateinamerika beispielsweise reise, dass ich Spanisch kann?
Wir sagen immer, Grundkenntnisse in Englisch, Spanisch oder Französisch sollten eigentlich schon da sein. Wenn aber, also man muss sich selbst ein bisschen kennen. Wenn man jetzt eine offene Person ist, die auch mit Händen und Füßen spricht und es halt einfach ganz schnell dazulernt. Wichtig ist, dass man sich traut, weil es hilft nichts, wenn man zum Beispiel die besten Sprachkenntnisse hat, aber sich dann vor Ort nicht sprechen traut. Das ist ganz wichtig. Also einfach offen auf die Menschen zugehen und keine Angst haben, und dann klappt das in der Regel auch. Und die Projektleitung spricht auch noch die Sprache.
Also Sprachkenntnisse, Grundkenntnisse oder zumindest eine offene Art ist eine Voraussetzung. Was gibt es noch für Voraussetzungen? An wen richten sich Ihre Workcamps? Kann ich da in jedem Alter und mit jeder Vorbildung einfach mich melden, wenn ich mich dafür interessiere?
Also wir bieten ja Workcamps in Europa und Übersee an. In Europa, nach Europa kann man mitfahren, wenn man eben 16 Jahre alt ist, und nach Übersee, das heißt Afrika, Asien, Südamerika, Ozeanien, ab 18 Jahren. Bis einschließlich 27 Jahren bekommt man Zuschüsse. Wir bieten auch Menschen, die älter als 27 Jahre sind, die Möglichkeit an einem Workcamp teilzunehmen, weil wir sagen, wir wollen auch generationsübergreifendes Lernen machen. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer oder die Interessenten für so ein Workcamp, die sollten ein gewisses Maß an Flexibilität und Toleranz mitbringen. Die sollten sich anpassen können. Also nicht darauf bestehen, dass sie das gleiche Essen oder Nutella und Käse zum Frühstück bekommen, sondern es wird natürlich das gegessen, was die lokale Bevölkerung isst. Die sollten selbst aktiv werden, also nicht jemanden brauchen, der sie immer animiert und nicht erwarten, dass eben eine Club-Animation da ist, sondern es geht wirklich darum, eigene Ideen ja, zu schaffen und die dann auch umzusetzen. Aber man ist ja nicht alleine, sondern man ist mit der Gruppe unterwegs und deswegen ja, macht man, also geht das eigentlich automatisch und man kann unheimlich viel an Kompetenzen auch hinzulernen.
Also der etwas andere Urlaub, wenn ich nur am Strand liegen will und sich braun braten lassen will, für den sind vielleicht Workcamps etwas. Workcamps mit dem Kolpingwerk. Vorgestellt hat sie uns Simone Fuchs, die Referentin für internationale Jugendbegegnungen beim Kolpingwerk. Und wenn Sie das interessiert, dann finden Sie alle Informationen zu den Workcamps in aller Welt, auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und Ihnen, Frau Fuchs, danke für den Besuch im Studio.
Danke auch.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit ums Verreisen geht's heute hier. Und es gibt ja den Entspannungsurlauber und es gibt auf der anderen Seite den Abenteurer, den es nicht so lange am Strand hält und der etwas erleben will und Land und Leute kennenlernen möchte. Für Letztere sind sicher Workcamps der Jugendgemeinschaftsdienste von Kolping eine prima Sache. Wir haben soeben schon drüber gesprochen. Da kann man sich für eine gute Sache engagieren und gleichzeitig ein Land so kennenlernen, wie man es wohl mit keinem anderen Reiseveranstalter erleben würde. Der 19-jährige Simon, der hat genau das gemacht und seine Wahl fiel auf das ostafrikanische Land Tansania. Dort hat er neben den typischen Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel dem Serengeti-Park oder dem Kilimanjaro, auch die Menschen und ihre tägliche Arbeit kennengelernt.
Hier ist so ein kleines Tümpelchen und ein Stepper-ähnliches Gerät steht davor, mit Schlauch verbunden und jeder darf einmal sich sportlich betätigen und Wasser für die Pflanzen im Step-Vorgang besorgen.
Simon tritt ordentlich auf die Stufen. Bei jedem seiner Schritte wird Wasser über einen Schlauch in die wenige Meter entfernte Sprenkelanlage für eine Pinienschonung gepumpt. Der 18-Jährige steht mit anderen Jugendlichen mitten im Urwald von Tansania. Nun soll die Gruppe den Kleinbauern vor Ort beim Bewässern ihrer Pinien helfen. Sind sie ausgewachsen, spenden sie anderen Pflanzen, wie etwa den Bananenstauden Schatten, und helfen so im Kampf gegen die Dürre in der Region.
Mit der Zeit wird es dann doch auch anstrengend. Aber ich darf mich hier ja nicht blamieren, deshalb mache ich einfach weiter.
Eigentlich lebt Simon im hessischen Bad Kreuznach. Dort hat er vor kurzem sein Abitur gemacht. Demnächst wird er in Frankfurt am Main Wirtschaftswissenschaften studieren. Vorher will er noch etwas von der Welt sehen. Und weil sein bester Schulfreund aus Afrika stammt und schon so viel von seiner Heimat erzählt hat, interessiert sich Simon für den Kontinent. Er buchte das Workcamp der Jugendgemeinschaftsdienste von Kolping in Ostafrika. Wie der Abiturient haben sich insgesamt 9 andere junge Menschen aus der ganzen Bundesrepublik für das Workcamp angemeldet. Für die 4 Wochen in Tansania zahlen sie jeweils rund 1200 Euro. Inbegriffen sind Verpflegung und Anreise. Die geht nach dem Flug mit dem Bus weiter, von Kampala über die Grenze nach Tansania. Mit dabei ist auch Jana. Die 24-Jährige studiert Germanistik und Anglistik in Bonn. Gerne würde sie später mal für eine Hilfsorganisation arbeiten und gegen Hunger oder den Analphabetismus kämpfen. Einen ersten Eindruck von der Entwicklungshilfe will sich Jana jetzt im Workcamp in Tansania machen. Kurz vor der Abreise malt sich die Studentin aus, wie es wohl sein wird, als Europäerin in einem afrikanischen Land unterwegs zu sein.
Also ich denke, dass erstmal natürlich die landschaftlichen Eindrücke zählen, aber man vorher Gedanken schon gemacht hat über die Hautfarbe, dass man ja doch dann ein bisschen heraussteht als Weißer. Ja, da bin ich gespannt, wie das abläuft.
Tatsächlich erregt die Gruppe in den tansanischen Dörfern die Aufmerksamkeit der Bevölkerung. Denn in der Kagera-Region, nahe der ugandischen Grenze, sind selten Touristen unterwegs. Darum ist die Ankunft der Deutschen jedes Mal ein Ereignis. Ihren schweren Jeeps laufen die Kinder hinterher, winken und rufen immer wieder das Wort Musungu, was so viel heißt wie großer, reicher, weißer. Auch gebettelt wird gelegentlich. Jana musste sich daran erst gewöhnen.
Also das war schon sehr komisch im ersten Moment. Am Anfang war es noch ganz faszinierend, weil wir doch echt so besonders dann auch waren, aber man wollte das dann auch irgendwann einfach nicht mehr. Weil es unangenehm war, weil man eben sowieso schon aus der Masse heraussticht durch seine Hautfarbe und dann auch noch diese Aufmerksamkeit von den Kindern kriegt. Das war dann doch schon anstrengend.
Nach 4 Tagen auf dem Feld, in denen Simon und Jana mit den anderen bewässert, Tomatensetzlinge gepflanzt und Feldboden gelockert haben, die nächste Station. Die deutsche Gruppe ist nun in der Grundschule von Bukoba im Einsatz, die Stadt mit rund 90.000 Einwohnern. Dort soll sie eigentlich ein bisschen Englisch oder Mathematik unterrichten. Aber Simon hat entdeckt, dass er die Klasse mit etwa 50 Schülern kaum alleine bändigen kann. Darum hat er sie jetzt zum Singen animiert.
Macht total Spaß, weil die einfach total drauf haben und so hier mit ihren Stöcken, die sie irgendwo aus dem Wald holen, auf die Holztische schlagen und den Beat angeben und die anderen dann sofort einsteigen, wenn einer anfängt zu singen und richtig Spaß an der Sache haben.
Die Afrikaner, die den Rhythmus im Blut haben. Für die deutsche Gruppe hat sich dieses Klischee im Laufe der 4 Wochen in Ostafrika durchaus bestätigt. Ob in der Schule, beim sonntäglichen Kirchgang oder bei den Kleinbauern auf dem Feld, überall wurde gesungen und getanzt, erzählen die Nachwuchslehrer. Und noch ein Vorurteil hat sich bewahrheitet.
Also das Zeitmanagement der Tansanier war sehr negativ überraschend, weil man wirklich einfach 1,5 Stunden lang sitzen gelassen wurde und man auf irgendwas gewartet hat. Und damit hat man zwar gerechnet, aber man hat nicht damit gerechnet, dass es einen so nervt.
Diese relaxte Grundstimmung ist auf jeden Fall da. Auf den Feldern oder neben ihren Motorrädern liegen alle neben der Straße und schlafen. Ich kann mir gemütlichere und leisere Plätze zum Schlafen vorstellen. Auch, dass wir hier 4 Stunden zu spät kommen, hat auch keinen gestört.
Dass die Teilnehmer Unterschiede und Gemeinsamkeiten feststellen, ist durchaus gewollt, erklärt Father David. Der katholische Priester ist Leiter der Hilfsorganisation Kolping International in Tansania und hat den Austausch mit initiiert. Es geht ihm nicht ums Weltverbessern, sondern vor allem darum, den jungen Europäern den Alltag in Tansania zu zeigen und so mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Indem sie miteinander arbeiten, begegnen sich Deutsche und Tansanier hier auf Augenhöhe. Und die Deutschen überweisen nicht einfach nur ihre Spenden. Das Ganze ist als konstanter Austausch auch zwischen den jungen Menschen gedacht. Ein Austausch von Ideen, Mentalitäten und Kulturen.
Insgesamt haben Jana und Simon mit der Gruppe 3 Wochen vor Ort in Bukoba verbracht. Abschließend ging es für alle noch in den Serengeti-Park und zurück am Flughafen von Kampala ziehen die beiden ihr Fazit über ihre Reise und die Menschen in Tansania.
Interessant fand ich vor allem, welche Vorurteile sie über Europa hatten und dass sie uns so viele Fragen gestellt haben. Sie wollten wissen, wie wir diese Reise finanzieren könnten, wenn wir denn Studenten seien, und fanden es ganz erstaunlich, dass die Jugendlichen in Europa auch arbeiten müssen und das nicht vom Staat geschenkt bekommen, solche Reisen.
Also ich glaube schon, dass man bei einigen Sachen die Augen so ein bisschen öffnen konnte, auch einfach wie es in Deutschland läuft und zu zeigen, wie es auch anders sein kann. Man konnte jetzt nicht unbedingt als Weltverbesserer da hingehen und irgendwie große Veränderungen vollziehen, aber für mich hat sich das Worldcamp schon gelohnt, würde ich sagen. Wir haben viel gesehen und viele Projekte kennengelernt.
Stefanie Gebert hat den 19-jährigen Simon bei seinem Workcamp in Tansania besucht und gleich nehmen wir sie mit ans andere Ende der Welt, nämlich nach Chile. Nach Südafrika haben wir sie heute schon mitgenommen. Ein anderes Reiseziel liegt auch in Afrika, mindestens genauso lohnenswert, aber weiter nördlich und noch ein Geheimtipp. Die Rede ist von Uganda. In der neuesten Ausgabe des Lonely Planet, da wird Uganda als eines der Top-Reiseziele bezeichnet. Es hat atemberaubend schöne Landschaften, gute Reiseinfrastruktur und keinerlei Massentourismus. Noch, muss man sagen. Ja, und das internationale Kolpingwerk, das lädt dazu ein, mythische Plätze mit einsamen Seen und Wasserfällen an der Quelle des Nils zu bestaunen oder den tiefgrünen Dschungel zu erkunden. Übernachten lässt sich bei einem Trip ins Land wunderbar in einem der 4 Gästehäuser von Kolping. Das sagt Aloysius Mugasa. Er ist der Chef von Kolping Uganda und er wirbt für sein Heimatland.
Wenn Sie nach Uganda kommen, werden Sie gerne wiederkommen wollen. Wir freuen uns auf Menschen aus der ganzen Welt. Sie können kommen, um Geschäfte abzuschließen oder hier ihren Urlaub zu verbringen. Sie können kommen, um romantisch zu heiraten oder spannende Abenteuer zu erleben. Alles ist möglich in Uganda. All that you might think
about can be done in Uganda. Noch haben wenige Touristen Uganda als Reiseziel entdeckt, also ein großer Vorteil. Das könnte sich allerdings bald ändern, das vermutet zumindest der Kolping-Chef Aloysius Mugasa. Denn ein neuer Wirtschaftszweig, der wird in diesem Land eine große Zukunft haben, sagt er.
Uganda is also now exploring oil.
In Uganda sind vor einiger Zeit große Vorkommen von Öl und Erdgas entdeckt worden. Und zwar im Nordosten des Landes, an der Grenze zum Kongo. Geologen sagen, ein Vorkommen von 2 Milliarden Barrel Öl werden es wohl mindestens sein. Das ist eine wichtige Ressource für Interessenten auf der ganzen Welt. Also werden wohl bald einige Investoren ins Land kommen.
Die Investoren, die sind natürlich in dem Land genauso willkommen wie Touristen, zum Beispiel aus Deutschland. Die Hauptstadt Ugandas, Kampala, die gilt übrigens als eine der sichersten Städte Afrikas. Und das Kolpinghaus hat dort mehr als 40 Gästezimmer.
Wir sind nicht nur ein Hotel, sondern ein Ort, wo sich die Menschen zu Hause fühlen. Gemütlich, nicht zu teuer, angenehmer Service, wo du das Gefühl hast, du bist daheim. Und zugleich können wir den Gästen auch unsere Projekte zeigen und die Menschen, die hier leben. Sie begrüßen einen mit offenen Armen und sehen die Gäste als Teil der großen Kolping-Familie. Wir sagen immer, sie kommen als Gast und fährst als ein Freund. We always say, you come as a
guest and leave as a friend. Das Kolpingwerk Uganda, das hat zahlreiche soziale Projekte, die man also nicht nur besuchen kann, sondern die man automatisch auch mit seinem Aufenthalt unterstützt. Denn die Gewinne, die die Kolping-Hotels machen, die fließen in diese Projekte. Das sagt Kolping-Chef Aloysius Mugasa.
Because what we raise from these hotels goes into running your projects as a non-government organization.
Wir unterstützen vor allem Bildung und Projekte, die die Gemeinden unterstützen. Zum Beispiel vergeben wir Mikrokredite an kleine Haushalte, damit sie ihr eigenes Geschäft aufbauen können. Und wir unterstützen auch die Bauern mit besserem Saatgut, Maschinen oder Geld, mit dem sie Schafe, Hühner und Schweine kaufen können. Die Idee dahinter ist, dass wir so einerseits die Ernährungssituation der Menschen verbessern und ihnen zum anderen zu einer Verbesserung ihres Einkommens verhält.
Also einen schönen Urlaub machen und eine gute Sache unterstützen mit einem Aufenthalt in einem Kolping-Hotel. Ja, und wo es die überall gibt und zu welchen Preisen, alles das und weitere Informationen, die finden Sie auch bei uns im Internet unter domradio.de. Domradio weltweit, alles dreht sich heute ums Verreisen mit dem Kolpingwerk. Und zum Schluss haben wir noch einen Reisetipp für Sie, der auch eher abseits der typischen Ziele für die deutschen Urlauber liegt. Die Rede ist von Chile. Das südamerikanische Land, das ist zwar weit weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sagt Juan Carlos Sanz, der Geschäftsführer des Kolpingwerkes Chile.
Lo atractivo de Chile es todo su sistema climático. Por ejemplo, en el norte de Chile tenemos el desierto más árido del mundo.
Das Attraktive an Chile sind natürlich seine vielen verschiedenen Klimazonen. Zum Beispiel im Norden haben wir eine der trockensten Wüsten der Welt, die Atacama-Wüste. Da steht das erste Kolping-Hotel Chiles in der Stadt Arica. In der Hauptstadt Santiago haben wir natürlich auch eins und in den Weinanbaugebieten rund um Viña del Mar. Und im Süden gibt es auch noch ein Haus von uns. Das ist ein Gebiet mit vielen Seen und Vulkanen, wo man besonders die Natur genießen kann.
Seit 1977 gibt es in Chile jetzt schon das Kolpingwerk. Zunächst wurden schwerpunktmäßig Bildungsstätten angelegt, in denen Jugendliche aus den Slums ausgebildet wurden. Und durch Spenden aus Deutschland in Form von Geldern und Maschinen wurden inzwischen viele Werkstätten eingerichtet. Es wurden Häuser aufgekauft und erbaut. Und so gibt es inzwischen in Chile über 150 Kolpingsfamilien und 30 Jugendgruppen. Und die werden von den Kolping-Hotels unterstützt. Das ist nämlich der Unterschied zu einem herkömmlichen Hotel, sagt Juan Carlos Sanz, der Geschäftsführer des Kolpingwerkes Chile.
La diferencia está en el producto del superávit que se produce o la utilidad o la ganancia que se produce.
Der Unterschied liegt darin, wie wir unsere Gewinne nutzen. Wir unterstützen damit soziale Projekte. Das heißt, sie genießen ihren Urlaub und gleichzeitig helfen sie uns und den Menschen, die wirtschaftliche Probleme haben. Und das ist doch eigentlich ein gutes Argument. Urlaub machen und soziales Projekt unterstützen.
Que haciendo vacaciones usted puede estar haciendo una labor social.
Also eine prima Sache, das Kolpingwerk Chile und seine Häuser hat der Geschäftsführer Juan Carlos Sanz vorgestellt.
Sie hören Domradio, die Sendung weltweit. Heute geht es hier um die schönste Zeit des Jahres, die Urlaubszeit. Wir beschäftigen uns mit dem Reisen und zwar im Rahmen des Kolpingwerkes und es geht um Städtereisen. Städtereisen sind ja eine tolle Sache, aber sie sind meistens anstrengend. Es gibt viel zu sehen, man läuft den ganzen Tag durch die Stadt. Es ist voll, es ist warm und abends ist man total kaputt. Umso besser, wenn man dann irgendwo nach Hause kommen kann, wo es angenehm ruhig ist und wo man den ganzen Trubel der Stadt hinter sich lassen kann. Ein solcher Ort ist die Casa Domitilla in Rom, die sich direkt neben den Domitilla-Katakomben befindet. Das ist ein riesiges Labyrinth unterirdischer Gräbersysteme. Und diese Casa Domitilla, die ist seit 2011 ein Kolping-Hotel mit 3 Sternen. Und ihr Leiter ist der Südtiroler Johannes Schwienbach. Schönen guten Tag, Herr Schwienbacher.
Ja, guten Tag, Frau Rothschild.
Herr Schwienbacher, beschreiben Sie uns Ihre Casa Domitilla. Wie muss man sich die vorstellen? Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also das Kolping-Hotel, ich lege Wert auf Kolping-Hotel, Casa Domitilla ist ein 3-Sterne-Hotel, offen für Individual- und Gruppenreisende. Das Hotel liegt im Süden der Stadt, inmitten einer schönen Grünanlage. Und deswegen ist es relativ ruhig. Also für Rom kann man noch eine schöne, angenehme Nachtruhe haben. Und auch, sage ich mal, untypisch für Rom sind die Grünanlagen und den Park, den wir unseren Gästen sozusagen zur Erholung anbieten können. Man kann sich auch im Garten aufhalten. Wir haben seit heuer eine schöne Sonnenterrasse eröffnet, wo man auch draußen essen kann, das Abendessen einnehmen kann, frühstücken kann und somit gestärkt den Reisetag beginnen kann oder eben ausklingen lassen kann.
Sie haben gerade gesagt, die Casa Domitilla liegt im Süden Roms, also nicht mittendrin. Was kann man von da aus unternehmen? Was liegt in der Nähe oder welche Ausflüge bieten sich an?
Also grundsätzlich ist das Haus sehr gut angebunden, auch ans Zentrum. Ungefähr in einer halben Stunde kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ alles gut erreichen, auch die wichtigen Sehenswürdigkeiten. Aber ganz in der Nähe kann man natürlich die Katakomben besichtigen. In der Nähe gibt es auch die berühmte Römerstraße, die Via Appia Antica, wo man ganz toll Ausflüge organisieren kann. Das ist auch teilweise diese Straße für den Verkehr gesperrt und liegt in der Natur. Man sieht da Aquädukte, alte Mausoleen am Rande der Römerstraße. Das ist wirklich sehr interessant.
Sind denn Ihre Zimmer teuer? Was kostet eine Übernachtung bei Ihnen?
Also saisonal bedingt liegen wir im unteren bis mittleren Preisbereich. Also wie gesagt, 3-Sterne-Hotel. Und wir sprechen da beim Doppelzimmer mit Frühstück zwischen 60 und maximal 100 Euro.
Nun haben wir hier im Laufe der Sendung schon mehrfach das Thema angesprochen, was Kolping, Hotels und Urlaub mit dem Kolpingwerk unterscheidet von normalen Reiseanbietern und von normalen Hotels. Was ist bei Ihnen anders?
Also wir versuchen natürlich getreu der Leitlinie oder einer der Leitlinien von Adolf Kolping ein Zuhause fern der Heimat zu bieten. Und das besonders auch für gerade deutschsprachige Gäste und Touristen und Pilger. Zum Beispiel kann ein Großteil unserer Mitarbeiter auch Deutsch sprechen, was natürlich besonders, sage ich jetzt mal, für Leute, die jetzt nicht mehrsprachig sind, ein Vorteil ist. Aber im Hinterkopf haben wir natürlich auch immer wieder den sozialen Gedanken von Adolf Kolping. Also es soll jetzt nicht nur ein reines, sage ich mal, wir versuchen halt immer einen Mehrwert zu geben, nicht nur einfach nur Zimmer kassieren und fertig, sondern einfach, der Gast soll sich einfach zu Hause fühlen und immer einen Ansprechpartner haben für alle Probleme, die im Laufe seines Urlaubs oder seiner Pilgerreise halt auftreten.
Wer nach Rom reist, hat natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, was er sehen möchte. Das Forum Romanum oder das Kolosseum, das kennt jeder, das steht in jedem Reiseführer. Was ist Ihr Geheimtipp als Wahlrömer sozusagen? Was sollte man besuchen und wo kommt vielleicht nicht jeder Tourist als erstes drauf?
Also mein, sage ich mal, Geheimtipp bezieht sich jetzt nicht mal so direkt auf eine spezielle Einrichtung, ein spezielles Museum. Ich bin eher, wenn ich sage, wenn ich für mich privat jetzt Sachen anschaue in Rom, ich entdecke ja jedes Jahr Rom wieder neu, also es gibt ja so viel zu sehen, dann mache ich das wirklich, sage ich auch, in den Nebensaisonsmonaten. Und das wäre so mein Tipp, wirklich vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man eine Reise im November, Dezember, Januar oder Februar organisieren kann, weil die Temperaturen in Rom relativ mild sind und vor allem die ganzen Sehenswürdigkeiten, sage ich jetzt, nicht so stark besucht werden wie in der Hochsaison, beziehungsweise die Wartezeiten und die Besucherzahlen in den Museen sind dann nicht so hoch. Und ich glaube, das kann man wirklich als Tipp mitgeben, besonders für die Leute, die es halt eben gerne ein bisschen ruhiger haben.
Also, wenn es hier so richtig uselig ist in Deutschland, dann könnte man auch mal drüber nachdenken, nach Rom zu fahren. Lohnt sich auf jeden Fall die Casa Domitilla, das Kolping-Hotel in Rom. Den Link, den finden Sie auch bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und vorgestellt hat uns das Haus Johannes Schwienmacher. Er ist der Leiter des Kolping Hotels. Herzlichen Dank, Herr Schwienmacher.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Und das war Domradio, die Sendung weltweit. Alle Beiträge zum Nachhören, weiterführende Links und Informationen, alles das finden Sie bei uns im Internet unter www.domradio.de. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid und ich sage Tschüss und bis bald.